Wir kommen zum Schluss des Thessalonicher Briefes und sind heute im 5. Kapitel, die Verse 23 und 24, wo es um den Segenswunsch geht, den der Apostel Paulus der Gemeinde zu Thessalonich mitteilt und zugleich zusammenfasst, was die Arbeit für den Herrn, was das Leben mit dem Herrn und das Ziel mit dem Herrn beinhaltet. Ihr aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch, und euer Geist ganz samt Seele und Leib müsse bewahrt werden, unsträflich auf die Zukunft unseres Herrn Jesu Christi. Getreu ist er, der euch ruft. Er wird's auch tun. Wir haben ja verschiedene Facetten gelesen des Lebens dieser erweckten Gemeinde. Wir haben gesehen, dass sie ein starkes Zeugnis in ihrer Umgebung hatten, dass die Menschen erkennen konnten, dass sie Christen sind. Wir haben gelesen davon, dass der Apostel Paulus sagte, ich habe es gar nicht nötig, von unserem Eingang zu euch zu reden, die anderen erzählen davon. Was Wunderbares in eurer Mitte passiert ist, als ihr das Evangelium gehört habt und es auch angenommen habt, was Jesus Christus in euch und unter euch getan hat. Wir haben gehört, dass ein großer Missionseifer vorhanden war. Ein gutes, wunderbares Miteinander. Sie wurden ja gelobt darüber, dass sie Glauben hatten, dass sie Liebe hatten untereinander und dass sie in dieser Gemeinschaft des Heiligen Geistes miteinander lebten und miteinander ihrem Herrn dienten. Aber wir haben auch gelesen, dass einige Mahnungen ausgesprochen werden mussten. Denn gerade wenn sich ein Christ am sichersten fühlt, ist er am gefährdetsten. Gerade wenn er glaubt, er steht, sagt Paulus, seh zu, dass du nicht fällst. Und das konnte auch bei den Thessalonichern passieren, das kennen wir aus dem eigenen Leben, wo wir uns glaubensmäßig so absolut topfit fühlen, ist die Niederlage schon vorprogrammiert. Sieht es am nächsten Tag schon wieder ganz anders aus. Himmelhoch jauchzend, der eine Tag am nächsten Tag zu Tode betrübt, weil irgendwas in die Quere gekommen ist. Und so wurde auch diese Gemeinde ermahnt, fest zu bleiben in der kontinuierlichen Fürsorge durch den Herrn. Nicht selbstständig zu werden. Das kann man ja nicht. Ich habe studiert, jetzt habe ich einen Kopf voll und jetzt gehe ich los meinen Weg. Ich brauche keine Nachschulung mehr. So kann es passieren. Und dann plötzlich bin ich auf dem falschen Weg. Im Glaubensleben braucht es jeden Tag eine neue Schulung durch den Herrn. Jeden Tag. Eine neue Korrektur. Eine neue Kraft zum Leben. Eine neue Hilfe, das tun zu können, was einem aufgetragen ist. Man hat das Glaubensleben, ich will es mal salopp sagen, nie in der Tasche. So, dass man sagen kann, so jetzt habe ich's und nun wird es immer, immer gut gehen. Das mussten die Thessalonicher auch lernen. Und da wurde ihnen dann vorgestellt, wie sieht denn das aus, wenn man vorbildlich dient, im zweiten Kapitel. Wie sieht der vorbildliche Bruder aus, der den Glaubensgeschwistern begegnet? Wie verhält er sich? Wie sieht der vorbildliche Wandel der Gläubigen aus in der lebendigen Hoffnung, die sie haben? Das muss ich ja abheben und abgrenzen vom Geist dieser Welt. Das Leben in dieser Welt hat keine Hoffnung auf Ewiges, sondern spielt sich nur im Zeitrahmen des Möglichen ab. Dann der vorbildliche Wandel im Blick auf die plötzliche Hinwegnahme. Das ist ja auch so eine Sache und ich kann mich entsinnen, oft habe ich mit meiner Frau durch die Jahre immer wieder darüber geredet, über diese Bereitschaft im Herzen, dass wir plötzlich abgerufen werden können. Man verliert sich manchmal so im Alltag und denkt, ach, da könne man das machen und jenes machen, rechnet gar nicht damit, dass die nächste Stunde die letzte sein kann. Und dieses soll wach bleiben in unserem Herzen. Jetzt ist die Zeit der Gnade, der Tag des Heils. Aber was morgen ist, wissen wir nicht. Unser Bruder Uwe hat ja eben berichtet davon, nicht, dass ein Radfahrer überfahren worden vom Lastwagen hier Brunsbüttler Ecke Klosterstraße. Ja, und es war ihm auch ein Herzensanliegen, innerlich die Frage zu stellen, wo wird er nun sein? Der hat bestimmt nicht damit gerechnet, dass er heute aus der Welt gezogen wird. Ich habe mir auch im Internet mal so ein Zählwerk angesehen. Ich weiß nicht mehr genau, wie es heißt. Da wird genau gezählt, wie viele Menschen ständig geboren werden und wie viel sterben. Und dann gibt es auch noch eine Rubrik an, was sie sterben. Das zählt ununterbrochen. Auf der ganzen Welt wird ständig geboren, ständig gestorben. Ja, ja, und das kann den und den treffen, es kann mich treffen, es kann euch treffen. Das geht wie am Fließband. Deswegen sollen wir und die Thessalonicher auch bereit sein auf diese Stunde. Und immer innerlich im Aufblick bleiben zu Jesus Christus, der uns erlöst hat, dass wir sagen, ja, wenn du kommst, gehe ich dir freudig entgegen. Deswegen der vorbildliche Wandel im Blick auf den Tag des Herrn. Denn da gab es Unsicherheiten bei den Thessalonichern. Was ist denn? Da sind einige gestorben. Wir leben noch. Wo sind wir? Wo sind diese? Wie sieht denn das aus? Und dann wurde ihnen gesagt, Ruhe mit euch. Seid bereit. Jeder kommt dran. Die einen, die gehen durchs Grab. Die anderen werden entrückt. Aber jeder kommt dran. Jeder wird eines Tages aufgenommen. Seid nur bereit darauf. Und dann wurde ihnen gesagt, dass sie aufpassen sollen, dass nichts Ungutes unter ihnen sei. Dass nichts Ungutes sich einschleicht. Vermahnt die Ungezogenen. Tröstet die Kleinmütigen. Tragt die Schwachen. Seid geduldig gegen jedermann. Das ist auch so eine Aufgabe mitten in der Gemeinde Jesu. Und wir sehen ja auch in unserer Zeit, und das sage ich einfach mal so als Vorspann, wenn da nicht aufgepasst wird, was ja alles passieren kann unter dem Deckmantel des Christentums. Das hat sich keiner vorgenommen, so abartig vielleicht zu leben oder Dinge zuzulassen, die gegen das Evangelium sind. Aber sie sind plötzlich da. Nun weiß man nicht, wie man damit umgehen soll. Passt auf, sagt der Apostel, dass ihr nicht von dem Ziel, das euch vorgesteckt ist, abrückt, dass da nichts dazwischen kommt. Passt auf, helft euch gegenseitig, dass ihr wach bleibt auf dem schmalen Weg, seid fröhlich, betet immer, wo ihr auch seid und vor allen Dingen seid immer, immer dankbar. Lasst nie Undankbarkeit in eurem Herzen aufkommen. Denn das ist ein Einfallstor für den Satan. Sobald er merkt, dass jemand unzufrieden ist, kommt er mit dem Bohrer und bohrt noch tiefer und sagt, du hast ja recht, guck mal, das geht bis dahin. Warum lässt Gott das zu? Ja? Deswegen seid dankbar alle Zeit in dem Wissen, dass Gott nie, nie, nie einen Fehler macht. Nie. Wir können ihn nicht verstehen in allen Dingen. Aber wir wissen, was er tut, ist immer richtig. Ist immer richtig und wenn wir durchs dunkle Tal wandeln, ist er auch dabei. Es ist immer richtig. Und deswegen meidet allen bösen Schein, prüft, was gut ist vor Gott, nicht was gut ist vor den Menschen. Denn da ist auch eine große Gefahr, dass ich Dinge prüfe an meinem Verstand und dann komme ich auf den falschen Weg. Prüft, was vor Gott recht ist. Und das haltet, wenn es gut ist. Und was nicht vor Gott recht ist, das meide. Und dann kommt dieser Segensspruch, der beinhaltet zum einen, denkt daran, Gott, der euch berufen hat in Jesus Christus, ist immer ein Gott des Friedens. Immer. Da, wo Gott arbeitet, ist Frieden. Da, wo er arbeiten kann in meinem Leben, ist Frieden. Da, wo Unfriede ist, arbeitet er nicht. Da ist es immer der Mensch vom Geist dieser Welt bewegt. Das ist eine wichtige Feststellung, die der Apostel Paulus hier der Gemeinde deutlich macht. der Gott des Friedens, der soll an euch arbeiten. Jesus Christus ist ja der Name, der griechische Name für den hebräischen Namen Jeschua Meschiach. Ja, manche sagen das Hebräisch, manche Griechisch, aber Deutsch würde das heißen, der gesalbte Erretter. Wenn wir jetzt sagen würden, der gesalbte Erretter, dann meinen wir immer Jesus Christus. Ja, wenn einer betet, danke für den gesalbten Erretter, meint er Jesus Christus. Deswegen ging es ja auch in Israel darum, Erretter, ja, aber bist du der gesalbte Erretter? Wir warten immer auf den gesalbten Erretter. Ja? Der Gott des Friedens, der heilige euch durch diesen gesalbten Erretter, durch Jesus Christus, der euch erlöst hat. Er soll in der Gemeinde der Wirkende bleiben. Also um in der Freude und auch in der Vollmacht in der Nachfolge Jesu bleiben zu können, ist der Friede absolut wichtig. Jeder kleinste Unfriede stört den Weg der Nachfolge Jesu. Eine Gemeinde kommt keinen Schritt voran, wo Unfriede herrscht. Ein persönliches Leben in der Nachfolge Jesu kann nie den Weg Jesu der Nachfolge beschreiten, wenn das Herz in Unfrieden ist, in Unruhe. Einfach der Unfriede und die Unruhe verdunkeln und verdecken den guten Weg. Das kann man bei sich selber prüfen. Ich habe ja manchmal schon das Zeugnis gegeben, als unsere Kinder noch klein waren und ich dann durch irgendeine Situation, weil sie gezankt, geschrien oder sonst was haben, ich dann aufbrach und wollte zu ihnen hingehen und wollte mal so ein rechtes Wort sagen. Und vielleicht sogar manchmal, früher war es dann vielleicht noch mal begleitet, vielleicht mit einem kleinen Schlag, um deutlich zu machen, dass das so nicht geht. Aber auf halbem Wege hat mich der Herr zurückgezogen, hat gesagt, so nicht. Wie du jetzt bist, machst du alles falsch. Du musst Frieden haben im Herzen. Du musst Ruhe haben im Herzen. Sonst klappt das nicht, was du dir vorgenommen hast. Und so, auch wenn man mit der Frau redet oder die Frau mit dem Mann, wenn das nicht im Frieden geht, geht's immer daneben. Ja, das ist sehr wichtig zu wissen. Und Paulus hat das nicht umsonst gesagt. Gott ist der Gott des Friedens. Mit dem habt ihr es zu tun. Und es heißt auch im Epheserbrief, Jesus Christus ist unser Friede. Und jetzt natürlich, wo wirkt der Friede hin? Zunächst die Verbindlichkeit zum Schöpfer aller Dinge. Wer aber Frieden mit Gott hat, der ist befähigt, auch Frieden mit Menschen zu haben. Wer nicht Frieden mit den Menschen hat, wer weiß, dass er auch nicht im Frieden mit Gott lebt. Das ist eine wunderbare Wechselwirkung, die das deutlich macht, wo man steht. Bleibt der Herr durch seinen Geist in uns, in seinem Frieden, mit seinem Frieden vorhanden, dann breitet sich die Verbindlichkeit unter den Gläubigen aus. Gott bekennt sich immer nur zu seinem Wirken in den Menschen, nie zu dem Wirken des Menschen für ihn. Er bekennt sich zu seinem Wirken in dem Gläubigen. Die Thessalonicher sollten also deutlich verstehen, ihr seid es nicht, die hier Gott dienen, sondern Gott will durch euch anderen dienen und sich selbst. Er ist der Gott des Friedens. Wenn er in euch wirkt, wirkt er den Frieden. Und das kriegen die anderen mit. Und sie werden fragen, wer ist denn dieser Gott des Friedens? Denn in der Welt ist kein Friede. Wenn es doch echten Frieden gibt, dann möchten wir auch diesen Gott kennenlernen. Darum sagte der Herr Jesus ja, und wir haben uns das hier in den Pfingsttagen und auch Trinitatis immer wieder deutlich gemacht, er hat nicht gesagt, dass irgendein Friede unser Herz bestimmt, sondern mein Friede, sagt er. Er hätte auch sagen können, ihr habt in Wahrheit gar keinen Frieden. Deswegen braucht ihr, wenn ihr mir folgen wollt, meinen Frieden. Und in dem sollt ihr bleiben. Meinen Frieden gebe ich euch. Und Paulus schrieb auch an die Römer, weil es ja immer wieder Dissonanzen gab. In der römischen Gemeinde hat man sich dann unterhalten und auch nicht richtig zum Ergebnis gefunden, wie man mit den Speisen umgeht. Ach, der eine, der isst gar kein Fleisch, der andere, der isst Fleisch. Er ist ja unerhört, der sollte sich mal mehr nach den Fleischgeboten des Alten Testamentes richten. Der isst sogar Schweinefleisch. Das ist ja ein tolles Ding. Und so ging das immer hin und her. Und dann sagt der Apostel Paulus, das ist falsch. Das ist falsch, was ihr da diskutiert. Das ist nicht das Wesen des Reiches Gottes. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Friede und Gerechtigkeit. Das ist das Reich Gottes. Er wollte der römischen Gemeinde sagen, wenn ihr euch jetzt im Reiche Gottes bewegt, dann muss der Friede sichtbar sein und nicht der Streit über Essensgewohnheiten, ja, oder andere Dinge, die euch doch nur entzweien. Mit Gott im Frieden leben, durch die Sündenvergebung, schließt also ein, auch mit dem Nächsten in Frieden leben zu können. Besonders mit den Glaubensgeschwistern. Wer nicht das Leben des Friedens mit dem Nächsten sucht, lebt auch nicht im Frieden mit Gott. Oder ist nicht im Frieden Gottes geblieben. Im ersten Johannesbrief, die Apostel schrieben ja durch denselben Geist immer das Gleiche, immer wieder, nur andere Akzente. Im ersten Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 20 und 21 steht ja, wer Gott liebt, der liebt auch die Brüder. Und wer den Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann der Gott lieben, den er nicht sieht? So jemand spricht, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann er Gott lieben? Und dies ist das Gebot, was wir haben von ihm, dass wer Gott liebt, dass er auch den Bruder liebt. Wer Frieden mit Gott hat, hat auch Frieden mit dem Nächsten. Soweit es an ihm liegt. Wenn der andere natürlich mit mir nicht Frieden haben will, dann ist das seine Sache. Aber soweit es an mir liegt, habe ich Frieden mit allen. Und im Hebräerbrief wird dasselbe auch nochmal gesagt, in Hebräer 12, Vers 14, jaget nach dem Frieden gegen jedermann. Gegen jedermann, also nicht nur mal diesen und jenen sympathische Menschen, die mir so liegen, sondern gegen jedermann. Auch gegen die, die so unbequem sind. Jaget nach den Frieden gegen jedermann. Das ist die neue Möglichkeit, die wir bekommen haben durch die Gemeinschaft mit Jesus Christus. Ohne ihn könnten wir das nicht. Aber durch ihn haben wir ja Frieden empfangen. Und dieser Friede macht uns mobil, auf Friede mit dem Nächsten zu halten. Und an Timotheus schrieb Paulus 2. Timotheus 2, 22, haltet den Frieden mit allen. Den Frieden mit allen. Und wiederum auch im Römerbrief, Kapitel 12, Vers 18, wie ich es schon so zitiert habe, ist es möglich, so viel an euch liegt, habt mit allen Menschen Frieden. Was ist das für eine gewaltige Aufgabe? Und wenn man die vergisst, dann könnte der Apostel Paulus gesagt haben, ihr lieben Thessalonicher, dann ist euer ganzer Evangelisationseifer nicht fruchtbar, wenn der Friede euch nicht regiert. Denn ihr gehört dem Gott des Friedens. Ja? Dem Gott des Friedens. Mit allen Frieden haben wollen, heißt aber auch selber Frieden halten wollen. Also wenn ich mit dem Nächsten Frieden haben will, muss ich aufpassen, dass ich auch den Frieden halte, dass ich nichts dazwischen kommen lasse, was den Frieden stört. Epheser 4, Vers 3, da betont es der Apostel Paulus nochmal in dieser Hinsicht, seid fleißig zu halten die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Seid fleißig. Also diese Aufforderung ist notwendig, weil sehr schnell der Friede weichen kann. Das merken wir im alltäglichen Leben. Da kommt plötzlich so ein Zorn in uns auf, wenn irgendwas nicht klappt. Das hat mit Frieden nichts mehr zu tun. Unmut. Und aus dem Unmut brummelt man den anderen an. Das hat mit Frieden nichts mehr zu tun. Das geht oft sehr, sehr schnell. Deswegen heißt es hier, seid fleißig. Achtet immer darauf, immer im täglichen Leben, im Umgang miteinander, dass ihr Frieden haltet. Friede unter den Gläubigen soll nicht einfach nur dadurch gehalten werden, indem man sagt, dann sage ich nichts mehr, dann bin ich ruhig. Denn wenn keiner redet, dann habe ich augenscheinlich doch noch Frieden, ja? Sondern es soll so sein, dass es ein persönlicher Zustand ist in meinem Herzen, dass ich Frieden habe, keinen Groll, keine negativen Gedanken gegen den Nächsten, dass ich in mir diesen Frieden habe. Dann kann ich auch den Frieden mit dem Nächsten fördern. Also kein Waffenstillstand, sondern ein echter Friede. Die Frucht der Gerechtigkeit der Gläubigen, die sie vom Herrn empfangen haben, diese Gerechtigkeit wird stets erneuert, so sagt auch Jakobus, da wo Friede ist. Nur da wird es erneuert. In Jakobus 3, Vers 18 lese ich uns das mal. Jakobus 3, Vers 18. Die Frucht aber der Gerechtigkeit wird gesät im Frieden denen, die den Frieden halten. Da wird die Frucht immer wieder neu ausgesät, beziehungsweise der Same ausgesät zur Frucht, da wo der Friedenszustand bleibt. Der Friedenszustand bleibt. Denn in einem unbeständigen Wetter, so sehen wir es ja auch jetzt, kann nichts organisch wachsen. Es kann sogar ein Frost kommen, es kann ein peitschender Wind kommen und der haut die jungen Pflanzen um. Nur da, wo ein organisches, gutes Wetter ist, Frieden ist, da kann was wachsen. Das meint hier die Schrift, die Frucht der Gerechtigkeit wird gesät im Frieden denen, die den Frieden halten. Gemeinde Jesu bewegt durch den Heiligen Geist, verkündigt auch nur, was für ein Evangelium? Ein Evangelium des Friedens. So steht es auch in Epheser 6, Vers 15. Das ist ja die dritte Aussage über diese Waffenrüstung. Gestiefelt sein, um zu verkündigen das Evangelium des Friedens. Des Friedens. Allerdings, die Verkündigung findet nur statt, wenn die anderen vier Teile, die danach kommen, auch noch vorhanden sind. Schild des Glaubens, Helm des Heils, Schwert des Geistes, ja, und das Gebet. Wenn das nicht da ist, dann helfen auch die Stiefel nicht zur Evangeliumsverkündigung. Aber das Evangelium ist ein Evangelium des Friedens. Alles, was im Unfrieden verkündet wird, ist nicht Evangelium. Ist nicht Evangelium. Deswegen Bedrängnis des Nächsten mit der frohen Botschaft ist kein Evangelium. Einladen ist Evangelium. Frieden, Stille. Das sind auch immer wieder Dinge, die wir merken sollen. Manchmal meinen wir es ja sehr gut als Christen, aber wir kommen dann mit der Keule. Willst du nicht mein Bruder sein, dann schlage ich dir den Schädel ein. Ja? So. Und dann, der wendet sich schon ab, und dann halte ich ihn noch fest und rede immer weiter mit ihm. Das ist nicht Evangelium des Friedens, sondern Frieden heißt Freiwilligkeit. Der kann auch gehen. Der muss mir nicht zuhören. Ja? Verstehen wir? Gestiefelt sein, um zu verkündigen das Evangelium des Friedens. Frieden mit Gott und Frieden mit den Menschen. Und dieser Gott des Friedens, gehen wir da in diesem Segensspruch noch ein Stück weiter, hat unsere völlige Heilung und Heiligung im Sinn. Was er durch seine Gnade inwendig in uns getan hat, Vergebung der Schuld, uns die Gabe des Heiligen Geistes geschenkt hat, will er auf den ganzen Menschen auswirken lassen. Darum, der Gott aber des Friedens heilige euch durch und durch. Also es geht da weiter. Eine Bewegung von diesem Neuanfang in unserem Herzen soll auch den äußeren Menschen erfassen. Erfassen, dass der nicht mehr so bleibt, wie er ist. Dass er jetzt absteht von seinen früheren Handlungen und sich in das Wesen Jesu verändern lässt zum Dienst. Er heilige euch durch und durch. Das heißt, er heilige eure Gedankenwelt. Er heilige eure Sinne und eure Taten, euer Fühlen. Er heilige euch zu Jesus Christus hin, der Gott des Friedens, zu seinem Wesen hin, in sein Wesen. Zum Beispiel, durch und durch heißt doch in unseren Gedanken Rettung für alle. Niemand ist ausgeschlossen. Mitleid haben mit allen. Keiner soll übersehen werden. Hilfe für alle. Alle sind wert, diese Hilfe zu empfangen. Das heißt, Gedanken und Sinne und Taten heilige euch durch und durch. Und auch hier kann die Menschlichkeit manchmal Grenzen setzen, weil jemand uns sehr zu nahe getreten ist. Dann ist man beleidigt und sagt, dem helfe ich nicht mehr. Ja, merken wir, das ist nicht Gesinnung Jesu, das ist das Menschliche, kenne ich auch. Aber das soll nicht sein, weder bei den Thessalonichern noch bei den anderen Gläubigen, sondern sie sollen immer offen sein für jeden Menschen, für jeden Menschen, um ihn mit den Augen Gottes zu sehen. Jeder Mensch ist immer Gegenstand der Liebe Gottes. Es gibt ja so einen Aufkleber, es geht kein Mensch über die Erde, den Gott nicht liebt. Und das ist so. Denn das Werk auf Golgatha ist ja für alle Menschen geschehen. Auch wenn sie es nicht alle annehmen, aber für alle ist es geschehen. Es geht kein Mensch über die Erde, den Gott nicht liebt. Ob jemand gut oder böse vor uns erscheint, er ist eine Seele, die Gott liebt und soll gewonnen werden zum ewigen Leben. In Hebräer 12, Vers 10 spricht der Herr, dass er uns oftmals züchtigen muss. Es steht dort geschrieben, Gott züchtigt, ja, damit wir seine Heiligung erlangen. Durch und durch heißt das, ja, heilige euch durch und durch. Das ist der Vorzug und Segen für Kinder Gottes, dass sie auch gezüchtigt werden. Das ist nicht so, dass Gott uns strafen will im Sinne von, jetzt hast du schlecht gehandelt, jetzt werde ich dir mal zeigen, wer ich bin, sondern er korrigiert uns. Er will, dass wir auf seinen guten Wegen gehen. Der Gott des Friedens will uns heiligen, durch und durch. Ich lese mal Hebräer 12, Vers 10. Denn jene, also die Menschen, haben uns gezüchtigt wenige Tage zu ihrem Dünken, nach ihrem Dünken, die irdischen Väter. Dieser aber, Gott, züchtigt uns zu Nutz, auf dass wir seine Heiligung erlangen. Das ist der Weg. Ja, durch und durch. Lasst es zu, was Gott an euch tut. Er bringt euch vorwärts. Ihr sollt in seine Heiligung hineinkommen. Und das meint auch das Wort, was Paulus an die Gemeinde zu Rom schrieb, in diesem Sinne, Römer 6, Vers 19 und Vers 22, wo er dann sagt, ich muss menschlich davon reden, um der Schwachheit willen eures Fleisches. Gleich wie ihr eure Glieder habt zum Dienst der Unreinigkeit begeben, von einer Unreinigkeit zur anderen, also das war die Zeit vor der Bekehrung, vor der Gemeinschaft mit Gott im Heiligen Geist, so begebt auch nun eure Glieder zum Dienst der Gerechtigkeit, dass sie heilig werden. Jetzt ist was Neues. Vorher habt ihr euch begeben den menschlichen Lüsten und von einer Ungerechtigkeit zur anderen, obwohl wir das ja alles gar nicht so ungerecht empfanden zunächst. Wir dachten, es ist alles gut. Aber dann merkten wir im Lichte der Heiligen Schrift, im Lichte Gottes, wie schlecht alles war. Dann sollen wir jetzt durch das neue Leben im Heiligen Geist dienstbar werden der Gerechtigkeit Gottes. Was will die Gerechtigkeit Gottes? Damit wir immer heiliger werden und immer mehr dienstbar werden. Vers 22, nun ihr aber seid von der Sünde frei, also total frei, und ihr seid jetzt Gottes Knechte geworden, da besteht eure Frucht darin, dass ihr heilig werdet. Also hier wird nicht davon gesprochen, so dass ihr heilig seid, sondern hier ist noch ein Werdegang angesprochen. Jetzt, wo ihr frei seid von der Sünde und ihr gehört jetzt Gott, sollt ihr an euch arbeiten lassen, dass ihr durch und durch geheiligt werdet. Und das Ende ist dann das ewige Leben, wenn ihr aufgenommen werdet in den Raum, den Gott für euch bereitet hat. In der Heiligung durch Jesus Christus leben und beten heißt also heranwachsen bis zum vollkommenen Mannesalter Christi. So hat es der Apostel Paulus auch an die Epheser geschrieben. Er sagt genau in dem gleichen Geist wie zu den Thessalonichern, dass die Gläubigen wachsen müssen. Sie sollen zum Mannesalter Christi kommen. Ich lese mal Epheser 4 ab Vers 11 schon. Gott hat etliche zu Aposteln gesetzt, etliche zu Propheten, etliche zu Evangelisten, etliche zu Hirten und Lehrern, dass die Heiligen zugerichtet werden zum Werk des Dienstes, dadurch der Leib Christi erbaut werde, bis dass wir alle hinankommen zu einerlei Glauben und Erkenntnis des Sohnes Gottes und ein vollkommener Mann werden, der da sei im Maße des vollkommenen Alters Christi, auf dass wir nicht mehr Kinder seien und uns bewegen und wiegen lassen von allerlei Wind der Lehre durch Schalkheit der Menschen und Täuscherei. Also hier soll ein Wachstumsprozess vorangetrieben werden, dass wir dem, was Jesus Christus für uns geworden ist, ähnlicher werden. Und das vollkommene Mannesalter Christi, wenn wir das jetzt mal in Zahlen sehen wollen, schon äußerlich machte sich das in der Heiligen Schrift immer wieder bemerkbar. Ist das Alter von 30 Jahren. Von 30 Jahren rein äußerlich. Vorher ist man noch ein Jüngling, da ist man noch nicht erwachsen. Sondern mit 30 wird man erwachsen und erst mit 30 konnte Gott die Menschen einsetzen in seinen Dienst. Wir lesen zum Beispiel von dem gesegneten Mann Josef, der nach Ägypten geschickt worden ist. Er war 30 Jahre, als er vor dem Pharao stand und dann anfing die Regentschaft. 30 Jahre. Wir lesen auch von David, dass er 30 Jahre alt war, als er zum König gesalbt wurde. Wir lesen von den Priestern in 4. Mose, dass nur die, die schon 30 sind, dafür ausgesondert werden sollten. Unter den Leviten, darunter nicht. Das ist ein Bild für das Mannesalter Christi und wir lesen von Jesus selbst, dass er anfing zu lehren, als er etwa 30 Jahre war. Und hier verstehen wir, dass es geht jetzt nicht um die Zahlen, sondern es geht hier um einen Wachstumsprozess, den Gott in uns, in den Gläubigen vollführen will, dass wir brauchbarer werden für ihn. Im vollkommenen Mannesalter Christi. Wir sollen in das Ebenbild Jesu hineingebracht werden, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch. Wir verstehen jetzt plötzlich, was Paulus hier den Thessalonichern nahebringen will. Aber Heiligung ohne bewusstes Ablegen der alten Dinge ist auch nicht möglich. Wir müssen ablegen, was wir zuvor gewesen sind. Und da gibt es ja etliche Bibelstellen, die uns das dann sagen, was wir gewesen sind. Wir waren neidisch, muss abgelegt werden. Wir waren geizig, muss abgelegt werden. Wir waren zänkisch, muss abgelegt werden. Wir waren aufbrausend, muss abgelegt werden. Wir waren Diebe, muss abgelegt werden. Oder wie Paulus in 1. Korinther 6 sagt, ja, viele Knabenschänder wart ihr, abgelegt werden. Ihr müsst Nein zu diesen Dingen sagen, die ihr früher gemacht habt. Dann kann die Heiligung vorangehen. Wer nicht Nein zu dem Alten sagt, kann auch das Neue nicht kontinuierlich erleben. Ein drittes, der ganze Mensch soll also bewahrt bleiben, nicht nur ein Teil von uns, sondern Jesus Christus hat uns ja ganz erworben durch sein Opfer. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und euer Geist ganz samt Seele und Leib. Alles soll unter der Führung Gottes sein. Ja, das Ganze. Denn der Widersacher versucht, den Zugriff wieder auf den Leib zu nehmen, der ihm weggenommen worden ist durch Golgatha. Der Leib gehört dem Herrn. Er hat ihn erkauft durch sein Blut. Er hat den ganzen Menschen erkauft, nicht nur unsere Seele, unseren Leib. Und er will ihn einsetzen für seine Sache hier in der Welt. Er will ihn benutzen. Deswegen steht hier, und euer Geist ganz, samt Seele und Leib, alles zusammen, soll bewahrt werden, soll nicht wieder zurückgezogen werden in die Welt. Der Herr hat den Tod überwunden, indem er durch die Kraft des himmlischen Vaters auferweckt worden ist, und zwar leiblich, nicht geistig. Als wir am Anfang des Glaubens waren, trafen wir auch Glaubensgeschwister, die wollten uns einreden, ja, Jesus ist eben geistlich auferstanden. Nein, sagen wir, steht in der Schrift, er ist leiblich auferstanden. Der Körper, ja, aber wie kann der durch die Türen gehen? War das Argument, ja, das Menschliche. Wenn er doch einen Leib hat, geht doch gar nicht. Doch, er hat einen Leib, der sündlos ist. Er ist leiblich auferstanden und damit hat er auch unsere Leiber erkauft. Er hat den Leib dem Satan weggenommen. Und das will der Apostel Paulus in Thessalonichern auch deutlich machen. Alles gehört jetzt dem Herrn. Und deswegen soll es bewahrt werden unter seiner Hand. Nach der leiblichen Auferstehung zeigte nämlich der Herr dem Thomas dann und den Jüngern die Nägelmale und die Wunde an der Seite, um deutlich zu machen, ich habe den Leib erkauft. Der blieb nicht im Tode. Den habe ich jetzt dem Satan entrissen, der durch die Sünde Anrecht darauf stellte. Geist, Seele und Leib des Gläubigen stehen also im Dienst Jesu. Darum sagte der Herr Jesus schon in Johannes 8, Vers 3, 35 und 36, da sprach er davon, wen der Sohn frei macht, der ist recht frei. Mit anderen Worten, der ist wirklich frei, und zwar auf allen Ebenen. Da bleibt nichts, wo er gefangen bleibt. Der ist auf allen Ebenen durch Jesus frei gemacht. Das ist eine Botschaft, die einfach froh macht. Ich bin nicht mehr verpflichtet, dem Alten zu dienen, der Sünde zu dienen, dem Satan zu gehorchen. Wen der Sohn frei macht, der ist recht frei gemacht. Und darum betete auch der Herr an unserer Stelle, Vater, ich bitte nicht, dass du diese aus der Welt nimmst, sondern jetzt bewahrst du sie bitte vor allem Übel. Die sind ganz frei, die gehören mir und die sollen jetzt bewahrt werden. Leib, Seele und Geist bewahrt werden auf die Zukunft des Herrn Jesus Christus. Deswegen Petrus auch schreibt in 1. Petrus 1, Vers 5, wir werden aus der Macht Gottes durch den Glauben bewahrt. Nicht, wir können uns nicht selber bewahren, auch unser Leib nicht selber bewahren. Das kann nur durch die Kraft und Macht Gottes geschehen. Und in 1. Johannes 5, Vers 18 steht, wer von Gott geboren ist, der bewahrt sich. Das heißt, der bleibt bei dem Herrn. Und der Arge wird ihn nicht antasten. Jetzt können wir daraus resultieren und sagen, wenn uns nun etwas körperlich auch Schlimmes passiert, nehmen wir an, eine Krankheit, dann heißt es nicht, ich bin unbewahrt, sondern ich bin durch diesen Zustand gezüchtigt, näher zum Herrn zu kommen. Denn aus Gottes Macht bleibe ich bewahrt, der ich im Glauben stehe. Da kann mich auch die Krankheit nicht aus dieser Bewahrung herausnehmen. Der bewahrt sich. Dreimal sagt hier auch der Apostel Johannes, und er sagt, er spricht aus dem Wissen. Und das ist ja so, Kinder Gottes haben ja ein ganz neues Wissen. Sie taumeln ja nicht durch die Welt und halten dafür wahr, dass es einen Gott gibt. Sie wissen das ganz genau. Sie wissen es, und deswegen haben sie sich auch ihm übergeben. Dreimal in dem 5. Kapitel 1. Johannes sagt er, wir wissen, dass wer von Gott geboren ist, der sündigt nicht. Das wissen wir einfach. Das wissen wir. Weil Gottes Macht diesen bewahrt. Der sündigt nicht absichtlich und mutwillig, er ist bewahrt. Dann Vers 19, wir wissen, dass wir von Gott sind, das wissen wir. Und die ganze Welt ist im Argen, das wissen wir. Das Dritte, wir wissen, dass der Sohn Gottes gekommen ist und hat uns einen Sinn gegeben, dass wir erkennen das Wahrhaftige, und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Das wissen wir. Und das ist der neue Zustand, der immer wieder pulsieren soll in dem Bewusstsein, der Herr bewahrt mich, er führt mich weiter, er heiligt mich, damit ich dienstbarer werde für ihn. Und das Letzte, Paulus sagt hier, der Gott des Friedens, er heilige euch durch und durch, und zwar nicht nur ein wenig, sondern alles, Geist, Seele und Leib, will er gebrauchen, und zwar auf die Zukunft seiner Wiederkunft. Er will, so im Epheserbrief steht es, er will uns heilig darstellen. Er will sagen, ich sag's mal menschlich, Vater, schau mal, das habe ich aus dem Wolfgang gemacht. Vater, schau mal, das habe ich aus Paul gemacht. Ja, das ist es. Er heilige euch durch und durch auf diesen Tag seiner Erscheinung, auf die Zukunft, auf die Wiederkunft. Die Zukunft Jesu heißt doch auf den Tag hin, wo er uns abruft, vielleicht heute, einfach ruft. Auf diesen Punkt hin will er uns heiligen und soll er uns auch heiligen. Das Ziel soll uns stets vor Augen bleiben. Die völlige Einnahme des neuen Lebens in Gottes Herrlichkeit, die völlige Einnahme, das alles, was Gott uns bereitet hat, das soll jubeln in unserem Herzen. Und hier machen wir schon eine gewisse Erfahrung des Lebens, der Erlösung. Aber dort werden wir es in der ganzen Fülle einnehmen können. Auf die Zukunft des Herrn heißt doch jederzeit bereit sein. Das sollten die Thessalonicher auch. Sie sollten nicht abheben in der neuen Freude, die sie gewonnen haben durch den Glauben an Jesus Christus, sondern immer, ich sage es wieder salopp, auf dem Teppich bleiben, in der Beziehung zu ihrem Herrn stehen bleiben und in der Freude auf sein Kommen. Ob das nun jetzt oder später ist, ob das bei den Thessalonichern durch die ist, die jetzt gestorben waren, oder durch die, die dann plötzlich entrückt werden. Bereitschaft ist angemahnt. Die Heimat der Gläubigen ist nämlich droben im Licht. Wir gehen nur oder gerade nach Hause. Dieses Ziel ist durch Jesus Christus in unser Herz gepflanzt, denn alle Wiedergeborenen stimmen den Wunsch und der Aussage Jesu gerne zu, wenn ihr Verhältnis zu ihm geordnet ist, wenn er sagt, dass ihr seid, wo ich bin. Und da sagen alle Gläubigen, ja, da stimme ich gerne zu. Ich will da sein, wo du bist. Und das ist das Ziel des Herrn mit uns. Ich will auch das, wo ich bin, die seien, Vater, die du mir gegeben hast, dass sie meine Herrlichkeit sehen. Auch die Aussage der baldigen Wiederkunft des Herrn macht uns froh auf diese von Gott uns, auf diese Zeit hin, wo der Herr uns bewahren will, dass er uns bewahren will auf dieses. Wie zum Beispiel in Offenbarung 3,11 Siehe, ich komme bald, halte, was du hast, ich bewahre dich. Siehe, ich komme bald, auch in Kapitel 22, du sollst halten die Worte der Weissagung. Ich komme bald, bleibe einfach dabei, lass dich führen. Vers 12 im letzten Kapitel, siehe, ich komme bald und mit mir mein Lohn. Sei also freudig. Und dann antwortet die Gemeinde, ja, komm bald, Herr Jesus. Bis zu diesem wunderbaren Zeitpunkt der Begegnung mit dem Herrn dürfen wir einzeln und als Gemeinde Zeugen sein von der Auferstehung von den Toten, von dem ewigen Leben. Denn, wie haben wir gelesen, Gott ist wirklich treu, der uns ruft zu seinem Dienst. Er wird auch an uns tun, was er gesagt hat. Er wird uns nicht verlassen, nicht versäumen. Wenn wir stets bei ihm sein wollen, dann wird auch sein Friede stets bei uns und in uns sein. Dann wird er uns stets durch und durch heiligen. Und dann wird er uns stets bewahren vor dem Übel. All das, was sich der Herr vorgenommen hat, an uns zu tun und uns zu bereiten für die Begegnung mit ihm. Der Wille Gottes und der Segenswunsch des Apostel Paulus erfüllt sich überall und bei jedem, der ein ganzes Jahr dazu hat und im Gebet jede Erfüllung des Wortes Gottes für sich erwartet. Ja, der Gott des Friedens heilige euch durch und durch und euer Geist ganz samt Seele und Leib müsse bewahrt werden, unsträflich auf die Zukunft unseres Herrn Jesus Christus. Getreu ist er, der euch ruft, er wird's auch tun.